ARD Sounds.
Ich gucke einmal auf das Thermometer hier im Studio. Es sind 23 Grad mit Klimaanlage, muss ich sagen. Also es ist sehr angenehm. Über Spanien allerdings bricht gerade die zweite Hitzewelle herein. An vielen Orten zeigt das Thermometer in dieser Woche wieder mehr als 40 Grad. Halbwegs erträglich ist es noch im Norden Spaniens, genauer gesagt in Asturien. Und da ist Samuel aus Österreich hingefahren.
Weil es hoffentlich kühler ist als der Süden. Also das war so ein bisschen die Überlegung. Mittlerweile ist es ja in Österreich auch schon so heiß im Sommer.
Also der Norden Spaniens wird immer beliebter. Woran liegt das eigentlich und was hat das vielleicht auch für Auswirkungen? Das erzählt uns ARD-Korrespondent Sebastian Kisters in Madrid. Und wir wollen in dieser Folge auch klären, was kann sich eigentlich Deutschland beim Hitzeschutz von anderen Ländern auch abgucken. Das weiß Jürgen Vogt aus der WDR-Wetterredaktion. Den Weltspiegel-Podcast findet ihr auch in ARD Sounds. Heute mit mir, Janina Werner. Ich saß gestern auf dem Balkon und hatte zum ersten Mal seit langer Zeit wieder eine Jacke an, weil mir wirklich sehr frisch war. So, jetzt frage ich mich natürlich, wie ist es bei dir in Madrid in Spanien? Da soll jetzt ja auch eine zweite Hitzewelle auf das Land zukommen. Wie sehen bei dir die Nächte aus?
Die ist schon da. Wir haben so einen Sommer, da hört es wieder gar nicht auf. Also wenn ich mit Freunden in Deutschland telefoniere oder so, wie jetzt mit dir spreche und die erzählen, ja, bei uns war es aber auch heiß, da sage ich, ja, klar. 3, 4, 5 Tage, aber ihr seht dann immer schon im Wetterbericht, es geht vorbei, es wird wieder kühler, die Tage werden kommen, wo ich die Jacke auf dem Balkon brauche. Wir haben diese Hitze hier seit Anfang Juni und wir wissen einfach, wir haben noch 7, 8 Wochen vor uns. Und wenn du 5 Wochen so Hitze am Stück hast und wir reden davon gestern Abend bei mir auf der Terrasse, 22 Uhr, 34 Grad.
Boah.
Ja, also da bist du von Jacke so weit entfernt wie nur sonst was.
Jetzt habe ich dir von meiner Jacke erzählt und dich ganz neidisch gemacht.
Nein, ist kein beklagenswerter Zustand, Korrespondent in Spanien zu sein. Bitte nicht falsch verstehen. Ich denke nur, es ist wichtig, dass Leute begreifen, dass was hier passiert gerade, ist auch für Spanien nicht normal. Es ist viel zu heiß und es nimmt kein Ende. Also auch meine spanischen Kolleginnen und Kollegen sagen, wir können nicht mehr. Du hast so eine Grundstimmung, ja, morgens schon, zwischen Ignoranz und Aggressivität. Also alles kann passieren. Ja? Das Pendel kann jederzeit zu der einen oder zu der anderen Seite ausschlagen. Und das macht diese Hitze mit den Menschen.
Also ich höre daraus, du hast bei dir zu Hause keine Klimaanlage. Ich natürlich auch nicht, weil Deutschland, glaube ich, da ja noch gar nicht vorbereitet ist. Wie sieht das denn sonst in Spanien vielleicht auch aus?
Es kommt immer darauf an, wo du gerade guckst. Also die Hitze ist jetzt in vielen Bereichen, wo es sonst auch nicht so heiß wird. Ja, also dass es im Süden in Andalusien so warm wird, das ist normal, das weiß man. Aber in vielen anderen Bereichen nicht. Und deshalb sind Klimaanlagen jetzt nicht überall so verbreitet, wie man denkt. Und dann sind halt die Nächte entsprechend unangenehm, so wie bei mir zu Hause auch. Bin neulich mal spät abends, habe ich mir ein Taxi gegönnt, nach Haus gefahren und dann sagt der Taxifahrer, so komm, jetzt kommst du nach Haus und ist schön kühl. Und ich sage, nein, ich habe keine Klimaanlage, das ist meine Art, den Planeten zu retten. Ich verzichte auf die Klimaanlage, ich habe so, mein Fußabdruck ist schlimm genug durch die vielen Reisen. Und dann sagt er, na herzlichen Glückwunsch, also dann rettest du heute Nacht den Planeten, bist aber morgen früh vielleicht tot.
Viele verbinden ja auch Spanien mit Sonne, Strand, Meer. Das ist ja das Bild, was man im Kopf hat. Aber es gibt ja auch Asturien im Norden und das wird immer beliebter, diese Region. Wie sieht es denn da aus?
Also wenn du nach Asturien kommst, so wie ich jetzt in den vergangenen Tagen, da gibt es einen wunderschönen Nationalpark, Picos de Europa, und du machst die Augen zu und riechst und hörst nur, dann denkst du, du würdest in den Alpen auf einer Almwiese stehen. Glocken von Kühen, frisch gemähtes Gras, Blumen, wenn du dann die Augen wieder aufmachst. Aber dann drehst du dich kurz, in diesem Fall nach links, und siehst unter dir, so von 1000 Metern Höhe, den Atlantik. Und der sorgt natürlich, obwohl auch dieses Meer zu warm ist im Moment, aber der sorgt immer wieder für frische Brisen. Das heißt, in Asturien wird es in der Regel nicht über 28, 29 Grad warm und in den Nächten kühlt es ab. Ganz anders als, vielleicht den einen Wurf noch schnell, ganz anders als am Mittelmeer. Ja, also viele, die uns jetzt zuhören, haben vielleicht den Urlaub vor sich auf dem Balearen, Mallorca, Ibiza oder so. Da haben wir im Moment Meerestemperaturen von 29 Grad. 6 bis 8 Grad zu warm an vielen Orten des Mittelmeers. Das heißt Verdunstung, Hitze, schlechter Schlaf, Unwettergefahr. Das alles ist in Asturien noch ein bisschen entspannter.
Und wer fährt da so hin? Also wen hast du getroffen?
Also ich stand da auf diesen Bergen, auf der Alm, ein kleiner See vor uns, die Kühe um uns rum. Dann kommt mir so ein österreichisches Paar entgegen, Samuel und Theresa. Und die habe ich gefragt, was macht ihr hier? Das hat Samuel gesagt.
Weil es hoffentlich kühler ist als der Süden. Also das war so ein bisschen die Überlegung. Mittlerweile ist es ja in Österreich auch schon so heiß im Sommer. Brauche ich nicht noch in den Süden fliegen. Du wolltest nicht nach Schweden. Und somit haben wir gesagt, okay, dann vielleicht Nordspanien.
Ja, also sie hatten auch über Mallorca tatsächlich nachgedacht, weil sie eben gerne wandern. Und dann haben sie ChatGPT gefragt und haben eingegeben, wandern, Sonne, bisschen mehr, nicht zu heiß. Und Treffer war dann Südschweden oder Nordspanien, Asturien, der grüne Norden. Dafür haben sie sich dann entschieden.
Also so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ist das ja ein angenehmes Klima. Und oft wird ja auch von Coolcation gesprochen. Was heißt das denn genau?
Ich habe dazu einen Meteorologen gefragt, der hier das Wetter den Spaniern im Fernsehen erklärt. Da habe ich ihm gesagt, also Coolcation, kühle Art von Ferien. Wie kommt das? Wie kannst du das erklären? Und das hat er gesagt. Also er sagt, das Mittelmeer ist gerade 6 bis 8 Grad wärmer als zu diesem Zeitpunkt eigentlich üblich. Heißt vielerorts so um die 29 Grad. Während im Kantabrischen Meer, also vor Asturien, da sind die Temperaturen zwar ebenfalls recht hoch, aber es werden Werte von 22, 24 Grad erreicht. Und das gibt eine Vorstellung von dem Kontrast, den Bedingungen zwischen der Küste vor Asturien, Nordspanien und der Mittelmeerküste.
Das heißt, das Mittelmeer ist natürlich jetzt zu der Zeit auch wärmer als in Asturien, richtig?
Viel wärmer, mit entsprechenden Folgen. Ne? Es kühlt halt nachts nicht mehr ab. Also alle, die jetzt gerade Urlaub machen auf den Balearen, ich war vor einem Jahr im Juli auf Mallorca mit sehr, sehr großer Luftfeuchtigkeit. Also da ist mein Gefühl, du machst einen Schritt nach vorne und zwei zurück. Also eigentlich willst du dich nur in den Schatten legen, aber selbst da ist es ja nicht kalt. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit ist auch das unangenehm.
Und ist das denn jetzt so, dass es immer mehr Menschen nach Norden zieht in Spanien? Kannst du das so bestätigen?
Die Zahlen sprechen dafür. Also gucken wir vielleicht auch mal auf Einwohnerzahlen. Also ich habe in einem alten Bergarbeiterort gedreht. Da wurde bis in den 70ern Kohle gefördert. So 20, 30 Kilometer von der Küste entfernt, in den Hügeln, in den Grünen, in den Bergen. Das erzählen noch alte Fördertürme vom Aufstieg und Niedergang eben der Kohleförderung. Als damit Schluss war in den 70er Jahren, hat sich die Einwohnerzahl halbiert. Von 30 auf etwa 15.000. Seit 2 Jahren, erzählt mir der Bürgermeister, steigt die Zahl der Einwohner wieder. Zuletzt um etwa 1.000 Einwohner. Und den Grund, den er dafür anführt, das folgende. In den letzten Jahren sei klar geworden, dass der Klimawandel bestimmte Gebiete zu Klimazufluchtsorten macht. Und eines dieser Gebiete sei Asturien.
Und was heißt das denn jetzt auch für die Bewohner in so einem kleinen Ort, wenn da plötzlich viel mehr Menschen natürlich auch auftauchen und Touristen?
Also zunächst mal wachsen sie eben. Und es gibt Umzugsunternehmen auf den Balearen, die sagen, die meisten Umzüge innerhalb Spaniens, also von Mallorca, Menorca, Ibiza, gehen im Moment nach Asturien, in Orte wie den eben beschriebenen. Soweit gehört natürlich auch, Wohnungen hier sind viel billiger und da es eben zuvor dort sehr viel mehr Einwohner gab, sind auch noch Wohnungen einfach da. Also für 50.000 Euro kannst du deine Wohnung kaufen. Die Menschen dort sagen, auf den Balearen bekommst du dafür nicht mal eine Garage. In diesem Ort, wo ich da war, da sind allein 40 Familien in den vergangenen Jahren von den Balearen dorthin gezogen. Und einige davon sagen eben auch, weil du die Sommer auf Mallorca, Menorca, Ibiza einfach nicht mehr aushältst. Man spürt das jetzt aber. Ne? Also Nachfrage steigt, das heißt auch Preise. Also Immobilienpreise allein in diesem Jahr im ersten Trimester in Asturien um gut 15% gestiegen.
Und wenn Wohnungspreise steigen, heißt das natürlich auch, dass ja mehr Touristen kommen, oder?
So ist das. Also ich habe auch Leute am Strand getroffen, die gesagt haben, ja, bis vor wenigen Jahren hatten wir noch ein kleines Apartment in Andalusien, aber die Temperaturen da, das war nicht mehr zum Aushalten. Hier im grünen, eher kühleren Norden fühlen wir uns im Sommer sehr viel wohler und deshalb haben wir im Süden verkauft und hier geguckt, dass wir ein kleines Häuschen oder ein Apartment haben. Und darüber hinaus sind es eben auch Touristen, die für eine Woche kommen. Also viele, wie jetzt das österreichische Pärchen, die sind nach Bilbao geflogen und haben sich dann die Stadt ein bisschen angeguckt. Dann gehen sie ein paar Tage wandern, machen ein paar Tage Strand. Also Asturien, auch Kantabrien, das Baskenland bietet da viele Möglichkeiten. Und das eben bei Temperaturen, die doch deutlich anders sind als etwa am Mittelmeer.
Aber das heißt natürlich auch für die Bewohner, da rennen jetzt ja noch mehr Touristen durch ihren Ort. Was heißt das für die Bewohner auch?
Ja, ich war am Wochenende Kanufahren auf einem Fluss dort. Und der war voll. Also wirklich, stellt euch einen vollen Fluss mit Kanus vor. Also du musstest dir quasi an den stromschnellen Platz verschaffen oder wie an einer Ampel. Ja, musstest gucken, bei einem Kreisverkehr besser, wo fädelst du ein, damit du jetzt weiterkommst. Blaue Pünktchen, rote Pünktchen, grün. Also der ganze Fluss voller Kanus. Und eine Einheimische auf dem Wasser rief mir dann Folgendes zu. Das Problem ist, dass es im Moment einen riesigen, unkontrollierten Anstieg gibt, weil es kein Limit gibt. Also Diskussionen über Limits von Tourismus, die auf den Balearen, Mallorca längst geführt werden, Demonstrationen, die erreichen jetzt auch den grünen Norden. Und zur Wahrheit gehört auch diese Region bleibt aber vom Klimawandel nicht verschont. Das ist auch etwas, was den Menschen dort Sorge macht. Also es ist alles noch auf niedrigerem Niveau, aber es ist spürbar, dass sich da was tut. Und ich habe mit einem Chef von einem Kanuverleih gesprochen und der hat mir Folgendes gesagt. Im Juni haben wir praktisch keinen Regen gehabt und jetzt gucken wir mal, wie der Juli und August werden. Ich bete dafür, dass ein paar Regentage kommen, damit die Pegel wieder steigen. Weil er sonst sagt, ja, sonst stehen hunderte Kanus auf dem Trockenen. Ja, also zweifache Sorge. A, es kommen gerade sehr, sehr viele Menschen. B, Klimawandel, Trockenheit ist auch dort zu spüren. Es gibt auch manchmal schon so Hitzeeinbrüche. Also in der vergangenen Woche gab es einen Tag, da waren es auch dort 36 Grad. Das ist absolut unüblich. Und dann geht es den Menschen dort so, wie wir uns in Deutschland fühlten, als es vor wenigen Tagen so warm war. Der Norden Spaniens, da sind wir wieder bei Klimaanlagen, die sind da nicht drauf vorbereitet. Also gleiches Problem wie in Deutschland. Gerade in Einrichtungen, wo ältere Menschen leben oder Krankenhäuser, die kommen mit 36 Grad nicht klar. Die sagen, was sind das? Wie halten wir das denn jetzt kühl? Dass die Menschen, die gerade verletzlich sind, mit diesen Temperaturen halbwegs klarkommen.
Würdest du denn sagen, dass Asturien dennoch ein Gewinner des Klimawandels ist oder kann man das noch gar nicht so absehen? Weil wenn du jetzt auch schon gesagt hast, es gab da auch Tage mit 36 Grad.
Zunächst mal gibt es Studien, was Tourismus angeht, die sagen, ja, Asturien, der Norden Spaniens wird zu den Gewinnern gehören. Studien, die sich damit beschäftigen, wie viel wärmer wird es denn nun? Also ja, gerade erfahren, es war der wärmste Juni in Europa, den man jemals hatte. So, und dann gucken diese Studien und sagen, also auf unterschiedlichen Niveaus, je nachdem, wie warm es wird, aber ein Trend beschreiben alle, nämlich, dass die Mittelmeerorte, Mallorca, Valencia, auch die Region rund um Barcelona, dass die im Sommer Touristen verlieren werden. Weil Menschen sagen, da ist keine Erholung mehr möglich. Also wenn wir wie jetzt auf Mallorca annähernd 40 Grad haben, bei einer Wassertemperatur von 28, 29, bald 30 Grad. Da stellt sich keine Erholung mehr ein. Und dann würden Menschen nach anderen Zielen suchen und auf der Landkarte würde dann der Norden Spaniens, Asturien, immer bedeutender. Also Studien rechnen damit, dort wird tendenziell der Tourismus steigen. Das ist die eine Auswirkung. Und die zweite, die auch in mehreren Studien beschrieben wird, das erleben wir auch jetzt schon, ist, dass sich Tourismus auch anders übers Jahr verteilt. Also der Sommer wird weniger bedeutend sein, weil in weiten Teilen Spaniens zu heiß ist. Menschen werden stattdessen vermehrt verreisen zwischen Februar und Mai und dann wieder September bis November. Also wenn wir uns das wie so eine Kurve vorstellen, wo wir bisher die Spitze im Juli, August in den Sommerferien haben, dann wird diese Kurve in der Mitte nach unten gedrückt und dafür geht es an den Rändern ein bisschen hoch. Das ist das, was beschrieben wird. Und wenn wir auf ganz Europa gucken, es gibt eine Studie im Auftrag der Europäischen Kommission, dann sagen die, auch vor allen Dingen so im Baltikum rund um die Ostsee, so wie gerade unser österreichisches Paar was gesagt hat, Südschweden oder Nordspanien. Also Südschweden, auch Teile von Großbritannien, die könnten zu den Gewinnerzonen gehören.
Aber wie sieht das denn aus? Sind die Regionen überhaupt dafür ausgelegt und vorbereitet?
Leute, die sich mit Tourismusforschung beschäftigen, sagen, naja gut, einen Haken hat die Sache natürlich. Jetzt guck dir mal die Kapazitäten an, die in den vergangenen Jahrzehnten Spanien geschaffen hat oder auch Griechenland, Italien, an großen Hotels direkt am Strand. Wenn du also diese Masse von Menschen, die ein Urlaubsbedürfnis haben, wo sollen die denn in Großbritannien, Südschweden oder an der Ostsee, wo sollen die hin? Also da gibt es Ferienwohnungen, kleine Hotels, natürlich auch zwei, drei größere Hotels, aber die Masse, die im Moment noch auf Spanien fliegt im wahrsten Sinne, die kannst du nicht einfach nordwärts verschieben, weil du dafür die Infrastruktur nicht hast.
Also höre ich jetzt daraus, dass es keine große Bewegung in den Norden geben wird, weil einfach ja auch die Kapazitäten nicht da sind, wie du das gerade besprochen hast. Als du da jetzt in Asturien gedreht hast oder in Madrid, was hast du denn bemerkt, was Deutschland von Spanien sich vielleicht auch abgucken kann bei der Hitze? Gibt es irgendwas, was wir lernen können?
Also ich habe zumindest jetzt nochmal, wo es dauerhaft so heiß ist, einen großen Unterschied bemerkt, wenn ich hier mit meinen spanischen Kolleginnen und Kollegen unterwegs bin. Ich neige dazu, bei großer Hitze, ja, also wenn, wie beschrieben, wenn man so zwischen Lethargie und Aggression unterwegs ist.
Dann
ja, ich neige dazu, zu sagen, so Leute, komm, auf. Ich will hier in einer Stunde fertig sein. Schnell jetzt, ja, kann noch so heiß sein. Auf. Und die Spanier sagen, jetzt mal ganz ruhig. Da hinten ist ein Café, da gibt es ein schönes, kühles Getränk. Da setzen wir uns jetzt mal hin, treffen uns mal erstmal mit unseren Interviewpartnern und reden in Ruhe. Und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Ja?
Also Entschleunigung, runterfahren.
Absolut. Wir sind da so gegensätzlich wie nur sonst was. Aber ich beobachte schon, dass die ein bisschen entspannter durch den Tag kommen als ich.
Danke, Sebastian, für das Gespräch und dass du uns auch nochmal erklärt hast, was Coolcation ist und wie Asturien gerade auch profitiert. Danke dir.
Sehr gerne.
Also gerade haben wir gehört, wie Asturien von der Hitze profitiert, aber auch welche Auswirkungen das haben kann. Und jetzt wollen wir mal schauen, was können wir uns eigentlich von anderen Ländern beim Thema Hitzeschutz abgucken. Das weiß Jürgen Vogt, er ist aus der WDR-Wetterredaktion. Hallo Jürgen.
Hallo Janina.
Wo fährst du denn eigentlich in Urlaub hin?
Also ich habe lange in Frankreich gearbeitet, deswegen in der Regel natürlich nach Frankreich. Aber Mittelmeer oder Berge ist auch so im Jahreswechsel mal drin. Diesen Sommer fahre ich tatsächlich gar nicht in Urlaub.
Und sag mal, der Sommer ist ja erst am Anfang. Was kommt da jetzt noch auf uns zu? Ich weiß, Prognosen sind auch immer schwierig, aber vielleicht kannst du uns ja trotzdem so einen kurzen Update geben.
Naja, also eine richtige Wettervorhersage kann jetzt noch keiner machen für den gesamten Sommer. Das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen macht so experimentelle Rechnungen. Das ist keine Wettervorhersage, sondern nur so ein Trend. Wie sieht's aus in Sachen Regenmengen und in Sachen Temperatur? Und das ist im Augenblick wenig ermutigend. Sowohl für den Juli als auch für den August rechnen die, dass es sehr dramatisch zu trocken werden wird. Das ist, glaube ich, eine ziemlich verlässliche Vorhersage. Und dass es heißer wird als normal, so 1 bis 2 Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Und das ist ein Trend, der im Rahmen des Klimawandels durchaus glaubwürdig ist. Das heißt, wahrscheinlich wird es so werden.
Also heißt das, wir werden weniger Regen bekommen, müssen uns darauf einstellen, Blumen öfter zu gießen?
Das ist das eine. Also die Natur hat natürlich ein Riesenproblem mit der Trockenheit. Normalerweise sind die Sommermonate, also Juni, Juli, August, die regenreichsten in Mitteleuropa, auch in Nordrhein-Westfalen. Und wenn es wirklich so zu trocken wird, wie sich das jetzt andeutet, dann hat das schon dramatische Folgen. Das ist nicht nur die Waldbrandgefahr oder dieser Graslandfeuerindex, der dann hochgeht. Da ist dann wirklich jede Kippe, die aus dem Auto geworfen wird, eine Riesengefahr, dass alles in Brand gerät.
Und Frankreich war ja auch sehr stark von der Hitze betroffen. Rund 1000 Tote soll es gegeben haben aufgrund der Hitze. Wie ist denn Frankreich zum Beispiel auch beim Hitzeschutz aufgestellt?
Naja, Frankreich hat schon einiges gemacht nach der Hitzewelle im August 2003. Damals rechnete man damit, dass 10.000 bis 14.000 Menschen gestorben sind durch diese Hitzewelle. Und was besonders betrüblich war, dass mehrere hundert Menschen nicht vermisst wurden. Das heißt, man hat wirklich Bestattungen gemacht, ohne Angehörige, ohne alles, weil einfach vor allem ältere Menschen in ihren Wohnungen an der Hitze zugrunde gegangen sind und sich niemand drum gekümmert hat. Und deswegen ist das Wichtigste, was die Franzosen gemacht haben, dass sie gesagt haben, über die Gesundheitsämter brauchen wir ein Register, in das wird man eingetragen, gerade wenn man älter ist oder pflegebedürftig. Und wenn so eine Hitzewelle auf eine Stadt zukommt, dann telefonieren bzw. besuchen die Gesundheitsämter die Leute in der Umgebung, um zu wissen, brauchen die irgendwas, wie geht's denen, damit man eben nicht alleine ist.
Das hört sich ja schon mal sehr vorbildlich an. Wie ist denn Deutschland da aufgestellt? Also jetzt, als die heißen Tage so waren, habe ich mit einer Freundin auch gesprochen, die arbeitet im Krankenhaus. Sie hat gesagt, manche Geräte sind ausgefallen, weil es so heiß war. Der OP ist zwar klimatisiert, aber ja nicht die Krankenzimmer.
Also wir haben extrem Nachholbedarf. Ich habe das jetzt auch gehabt, dass ich im Krankenhaus lag bei Temperaturen über 30 Grad, weil eben keine Klimaanlagen da sind. Was mit Klimaanlagen ausgestattet ist, sind in der Regel die Intensivstationen. Aber sobald man auf einer Normalstation liegt, wenn dann noch die Südseite dabei ist, dann wird es wirklich unerträglich heiß. Das heißt, hier haben wir wirklich Nachholbedarf, nicht nur in den Krankenhäusern, auch zum Beispiel in Alters- und Pflegeheimen. Da wären Klimaanlagen eigentlich der Stand der Technik und vor allem so das Grundbedürfnis für die kommenden Jahre.
Und wie sieht's aus, wenn man auch in der Stadt wohnt? Da ist es natürlich ja noch mal besonders heiß.
Also bei den Städten ist eben das Problem, dass es in der Regel wenig Schatten gibt und viel Beton und Asphalt. Der heizt sich besonders gut auf und heizt dann wie eine Herdplatte die Luft darüber. Das heißt, was wirklich nötig wäre, dass eigentlich fast jedes Dach begrünt wird, fast jede Fassade und dass sehr viel mehr Bäume da sind, weil Grünzeug und die Bäume, die Schatten spenden, die treiben die Temperaturen selbst an heißen Tagen nach unten.
Eine Stadt, in der das gut läuft in Nordrhein-Westfalen, ist Wuppertal und die Oberbürgermeisterin Miriam Scherf hat nämlich auch noch mal erklärt, warum das so gut bei denen läuft.
Also ich glaube, dass wir im Bereich Klimaschutz schon seit vielen Jahren vorangehen und wir achten darauf, dass wir bei kommunalen Gebäuden beispielsweise klimaangepasst bauen. Das heißt, da wo es möglich ist, werden wir Hitzeeinflüsse minimieren durch Dachbegrünung oder ähnliches. Wir haben Gebäudechecklisten in unserem Hitzeaktionsplan verankert. Da können wir eben ganz genau beispielsweise ermitteln, an welchen Gebäuden wir wie was nachbessern können, beispielsweise durch helle Farben oder Bodenbelege.
Das hast du ja gerade auch schon angesprochen. Was kann man sich denn noch von anderen Städten vielleicht in Europa auch in Deutschland abgucken?
Also ich glaube, in Paris hatten man relativ viel Bäume in die Erde gerammt schon, die einfach dann Schatten spenden. Das heißt, jeder Quadratmeter Asphalt, der nicht direkt in der Sonne liegt, der ist dann schon eine Entspannung. Und das wären so die Sachen, die wir ja auch in Mitteleuropa bei uns machen können. Man muss dazu sagen, Deutschland ist, glaube ich, auf Platz 175 der von Hitze besonders betroffenen Länder. Und genauso ist natürlich das Problembewusstsein noch ein bisschen unterentwickelt. Aber ich glaube, das ist jetzt mittlerweile angekommen, dass wir da einiges mehr tun müssen als bisher.
Würdest du denn sagen, dass die Politik den Klimaschutz verschlafen hat? Oder hat sich jetzt was geändert durch diese Hitzewelle, dass wir nochmal ein anderes Bewusstsein haben? Oder flacht das jetzt vielleicht bald auch wieder ab, wenn es regnet?
Na, ich kann nicht genau sagen, ob es wieder abflacht. Es ist natürlich so, dass wir priorisieren müssen. Das gilt für uns im normalen Leben genau wie für Politiker. Und da hatte eben der Klimawandel oder Hitzewellen einen eher niedrigeren Stellenwert verglichen mit anderen Krisen, die man irgendwie bewältigen und beherrschen muss. Und deswegen kann man eigentlich noch keinen richtigen Vorwurf draus machen. Mittlerweile müsste es aber angekommen sein, dass es hier einen wirklichen Handlungsbedarf gibt.
Und wenn du jetzt auch sagst, Deutschland ist auf Platz 175, was kann denn vielleicht auch jeder Einzelne schon tun zu Hause?
Also was das Wichtige ist, dass man sich wirklich in seiner direkten Nachbarschaft um Menschen kümmert, die besonders unter der Hitze leiden. Das heißt alte Menschen und pflegebedürftige Menschen, dass man nicht alleine in seinem eigenen Saft kocht in einem kleinen Zimmer. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, dass man tagsüber, auch wenn es heiß ist, die Fenster aufreißt und Durchzug erzeugt. Denn die Temperaturen, die sind das eine, was belastet. Das, was viel wichtiger ist, ist die Luftfeuchtigkeit. Wenn ich in einem 8 Quadratmeter Pflegeheimzimmer bei geschlossenen Fenstern sitze, dann ist die Temperatur vielleicht ein Grad niedriger als draußen. Aber die Luftfeuchtigkeit steigt an, das ist extrem belastend für den Körper. Und die Luftschadstoffe, die werden wirklich lebensbedrohlich. Das heißt, im Durchzug sitzen ist dann immer gesünder, auch wenn es 2 Grad wärmer ist.
Ah, weil darüber streiten sich ja auch Experten, weil ich kenne immer nur Fenster erstmal verrammeln, dunkel machen, dann erst lüften, spät abends oder früh morgens.
Ja, das hat man sehr lange gesagt. Das kommt wahrscheinlich aus der Zeit, als es noch Schlösser mit dicken Mauern gab.
Da wohne ich leider nicht drin.
Wenn ich dann tagsüber nicht zu Hause bin, dann können die Fenster gerne geschlossen sein. Wenn ich aber in einem, wie gesagt, 8 Quadratmeter Zimmer hocke, dann ist die Luftfeuchtigkeit ziemlich schnell innerhalb von einer halben Stunde oder Stunde weiter oben und eben die Luftschadstoffe durch meine Atemluft. Und das ist ungesünder als 2 Grad mehr.
Und was würdest du sagen in ein paar Jahren? Gibt es dann vielleicht auch so eine Siesta-Pause in Deutschland? Könnte sowas mal auf uns zukommen?
Na, ich weiß nicht, ob es bei uns eine Siesta-Pause gibt. Und zugegebenermaßen auch in Spanien ist sie ja aus der Mode gekommen. Einfach normale Fabrikzeiten, wenn Geräte laufen, die halten sich nicht an eine Pause von 12 bis 17 Uhr. Und die Siesta müsste auch länger dauern. Die Höchsttemperaturen an so heißen Tagen haben wir zwischen 15 und 17 Uhr. Das heißt, eigentlich nachhaltig kühler wird es dann so ab Mitternacht. Und wir haben es jetzt erlebt in der vergangenen Hitzewelle, dass wir bis weit nach Mitternacht teilweise 30 Grad Temperaturen haben. Das heißt, richtig kühler wird es eigentlich erst in der zweiten Nachthälfte.
Gibt es irgendeinen persönlichen Lifehack, einen Tipp, den du hast, was dein persönlicher Tipp ist, vielleicht auch mit Hitze umzugehen?
Schön am Strand unter einem Baum sitzen und sich das Ganze
geht,
in Ruhe angucken.
Wenn das nicht geht, was dann?
Also vor allem Aktivitäten auf den frühen Morgen oder den frühen Vormittag beschränken und ab mittags eher es ruhig angehen lassen.
Super, danke, dass du bei mir im Studio warst und mit mir gesprochen hast. Jürgen Vogt, danke.
Sehr gerne.
Und das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns gerne. Lasst uns gerne auch ein Sternchen da bei der Bewertung. Empfehlt uns auch euren Freunden. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Und es geht um einen Fall, der einen wirklich auch nicht mehr loslässt. Im Dezember 2022 verschwindet die hochschwangere Bankmanagerin Alexandra aus Schwabach spurlos. Zurück bleiben ihr Pflegekind, ihr Mutterpass und die Autoschlüssel. Aber von Alexandra fehlt jede Spur. Und wenn euch jetzt dieser Fall interessiert, dann hört doch gerne mal in die neue Folge von ARD Crime Time rein. Die findet ihr auch bei ARD Sounds. Aber vielleicht habt ihr ja auch ein Thema, wo ihr sagt, bitte berichtet mal darüber, macht was dazu. Oder ihr habt auch Kritik oder Anregungen. Schreibt uns gerne in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube. Oder auch eine Mail an weltspiegel.podcast@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Navina Lala. Mitgearbeitet an dieser Folge haben Nils Neubert und Caroline Mennerich. Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstagnachmittag, der 9. Juli.